Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Zeitungen haben als Printprodukt einen immer schwereren Stand, spielt sich doch fast alles mittlerweile digital ab. Das ist zum einen schade, weil damit ja auch so eine bestimmte Stimmung, eine Handlung verloren geht. Beim Frühstück die Zeitung lesen mit Kaffee und Obstsalat oder was auch sonst so gibt. In der Theorie, ain't nobody got time for that. Aber das betrifft ja mehr so die Metaebene, also das Ideelle. Aber auch ganz direkt hat das Auswirkungen, zum Beispiel bei der 50-50. Menschen ohne festen Wohnsitz können die verkaufen und dabei Geld verdienen. Das ist ja mittlerweile Stadt und Land bekannt. Aber wenn halt niemand mehr Zeitungen kauft, fällt das ja auch irgendwann weg. Die 50-50 gibt es deswegen auch demnächst digital. Und der Launch kommt mit Schwung daher. 5050, genau, 50-50, Lose kann man kaufen. Hinter denen verbergen sich zum einen die Zugangsdaten zur digitalen Dezemberausgabe, zum anderen die Chance, signierte Karikaturen von Helge Schneider zu gewinnen oder einen Bass, der sich bislang im Instrumentenfundus der Toten Hosen befunden hat. Und auch in den folgenden Monaten lohnt sich das Kaufen der Obdachlose. Also ich habe ja was von einem Wochenende in Hamburg gehört. Sehr schöne Aktion. Also, wer demnächst Smoke on the Water auf Breitis Bass üben will, kaufe sich ein Los. Berühmte PatInnen für Dinge, die in der Stadt passieren, gibt es ja oft. In Oberbilk wurde nun eine neue Schule eröffnet, die den Namen eines berühmten Filmemachers trägt. Welcher das ist, wie die SchülerInnen ihren Lernort selber mitgestaltet haben und ob das die Schullandschaft in Düsseldorf verändern wird, erzählt Christopher Trinks. Auch Orte, an denen Konzerte stattfinden, heißen oft wie Personen oder halt Firmen, die diese sponsern. Welchen Namen dann wohl der Parkplatz an der Messe tragen würde, wenn dort nun endlich Open-Air-Konzerte stattfinden dürfen? Also, wie immer, ich würde mich ja anbieten. Uwe Jens Runau berichtet, wie es dazu kam, dass nach langen Jahren der Diskussion nun doch Musik einkehrt an der Messe, welche Hürden es zu überwinden gab und gibt und wer dort auf der Bühne stehen könnte. Einen großen Namen trägt auch der neueste Zuwachs auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt. Am Rheinufer hat die Roncalli-Weihnachtspromenade die Glaspavillons aufgeschlagen. Außer Honig, Holzspielzeug und Kerzen gibt es dort vor allem eins: Foodtrucks. Angelina Burch und ich haben uns durch das wirklich vielfältige Angebot probiert und schon vorweg, typisch weihnachtsmarktig ist das nicht. Und damit herzlich willkommen beim Rheinpegel. Ihr hört Folge 345 und der Rhein steht bei 2,72 Meter.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Herzlich willkommen beim Rheinpegel, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt, was die Bewohnerinnen und Bewohner umtreibt, kurz und gut, was geht. Mein Name ist Tosja Kollmann und für eine kleine, wunderbare Weile darf ich diese wirklich sehr schöne Aufgabe übernehmen. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, wenn ihr Themen habt, die euch unter den Nägeln auf der Seele brennen, wenn ihr Veranstaltungen wisst, auf die wir hinweisen dürfen oder wenn ihr einfach mal irgendwas loswerden wollt, Lob, Kritik oder Lob, dann könnt ihr das sehr gerne tun unter rheinpegel@rheinische-post.de oder 0160 80 80 844. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Auch heute ist die Targobank unser Sponsor. Kein Wunder, liegt den Möglichmachern doch unsere liebe Stadt am Herzen. Nicht zuletzt deswegen fördern sie ja auch Fortuna für alle unter anderem. Und je öfter ich das sage, denke ich, dass ich wirklich auch mal ins Stadion sollte, oder? Im Stadion sind auch die Kollegen vom neuesten RP-Podcast 1895 fast wie zu Hause. Berichten sie doch schließlich wöchentlich aus der Vereinsgeschichte. In der aktuellen Folge ist Alexander Jobst zu Gast. Unter anderem erzählt er davon, wie die Toten Hosen, da haben wir sie wieder, den Verein 2001 mit einer 500.000 Euro unterstützten und eins der meistverkauften Trickets generierten, dieses rot-weiß gestreifte mit dem Totenkopf. Ob es irgendwo auch eine Schule gibt, die nach einer Band oder einer Bank benannt ist, das kann ich jetzt nicht wissen. In Oberbilk hat ein neues Gymnasium die Schultüren geöffnet, benannt nach einem weltberühmten Filmemacher, der aus Düsseldorf kommt. Und noch lebt, was ungewöhnlich ist, werden doch Schulen und Gebäude oft schon Verblichenen gewidmet. Und das ist nicht das einzig Besondere an der ganzen Sache. Seit 60 Jahren wurde in der Stadt kein neues Gymnasium mehr gebaut und hier waren sogar die SchülerInnen an der Gestaltung beteiligt. 64,2 Millionen Euro hat die Stadt investiert, alles im Zuge der Schulbauoffensive. Christopher Trinks war bei der Eröffnung und erzählt, wie das Gebäude aussieht, welche neuen Unterrichtsformen angeboten werden und warum es in jedem Klassenraum ein Aquarium gibt. Christopher, bist du gern zur Schule gegangen?
Eigentlich relativ gerne, doch. Würde ich
so
sagen.
Regelmäßig zur Schule gegangen?
Das auf jeden Fall. Ich war ein guter, strebsamer Schüler. Ja? Zwar nicht an den Noten, aber ich bin immer regelmäßig gegangen und hatte auch zwar so eine richtig alte Schule, so ein 50er-Jahre-Bau. Mhm. Also ich bin in Leverkusen zur Schule gegangen, aber trotzdem, immer wenn ich dann vorbeifahre, denke ich mir noch, ach ja, war doch eigentlich eine ganz schöne Zeit.
Und hattest du das Gefühl, wenn du jetzt so ein bisschen, ich meine, wann hast du Abi gemacht? Vor
10 Jahren.
10 Jahren. Wenn du jetzt so zurückguckst, hattest du das Gefühl, das war eine Schule, wo viel so ging? Also hattet ihr AGs, gab es irgendwie Angebote? Wie gesagt, den Raum hast du jetzt schon ein bisschen beschrieben oder die Örtlichkeit, aber...
Absolut. Wir hatten, glaube ich, so was auch den künstlerischen, kreativen Teil anging, waren wir super erfolgreich. Wir hatten zum Beispiel auch eine Ballett-AG, die war über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und hat Aufführungen in großen Foren gefüllt. Also das auf jeden Fall. Die Schulgemeinschaft selber hat sich sehr viel Mühe gegeben. Ja, das Schulgebäude selber war, es geht so.
Verstehe. Damit SchülerInnen, die quasi später auch mal auf ihre Schulzeit zurückgucken können, das hier in Düsseldorf nicht sagen müssen, wurde eine neue Schule einfach gebaut. Also die werden nicht sagen, das Gebäude ging so, sondern das Gebäude war 1A. Das haben wir nämlich selber mitgeplant. Das Wim Wenders Gymnasium in Oberbilk hat neu eröffnet. Es wurde richtig filmreif, ein großes rotes Band durchgeschnitten von verschiedenen wichtigen Personen, die involviert waren. Du warst dabei?
Genau.
Wie ist so die Stimmung, wenn so eine Schule neu eröffnet wird?
Also es war schon sehr, sehr feierlich. Ich war jetzt schon bei einigen Bauteneröffnungen dabei, weil Düsseldorf investiert da gerade oder auch schon seit Jahren sehr, sehr viel in die Schullandschaft, baut überall neue Sporthallen, hier noch ein weiterer Trakt. Es vergrößert sich alles, die Stadt wächst enorm, die Schülerzahlen wachsen damit ja auch. Aber das hat man allen Beteiligten angemerkt, so ein neues Gymnasium. Der Stadtdirektor hat zu mir gesagt, das erste Gymnasium der Neuzeit quasi.
Es ist das erste seit 60 Jahren,
genau,
was hier neu gebaut. Was war denn das letzte, was gebaut wurde?
Das weiß ich leider nicht, das war ewig vor meiner Zeit. Aber tatsächlich, ne, wenn man daran denkt, dass ein Gymnasium neu gegründet und neu gebaut wurde, das ist schon eine Besonderheit in den letzten Jahrzehnten.
Ja, vor allem, weil wir haben ja eben schon so ein bisschen uns unterhalten ohne Mikrofon, um so ein paar von meiner Seite nicht ganz klar Verständnisfragen zu klären. Das heißt, die Leute, die da 2017, 2018 wurde das gegründet, die da in die fünfte Klasse gegangen sind, waren erstmal die einzigen in dieser Schule, aber die Schule gab es ja auch noch gar nicht. Also das ist ja wirklich alles neu. Und die Schülerinnen und Schüler durften mitgestalten, entscheiden, wie dieses zukünftige Gebäude dann mal aussieht, nicht wahr?
Also so im Rahmen, wie es Fünftklässlerinnen und Fünftklässler natürlich dürfen, aber sie durften ihre Wünsche tatsächlich einbringen. Ich war damals noch als Praktikant bei diesen Planungen dabei und da haben die halt Wünsche gestellt. Ne? Wir möchten gerne nicht nur Klassenzimmer, wir möchten auch Aufenthaltsräume, wir möchten uns dort bewegen können. Und tatsächlich muss ich sagen, so im Nachhinein sind da auch einige Wünsche von denen umgesetzt worden.
Erzähl, wie sieht's aus?
Also es ist ein neuer Baustil, der jetzt aber quasi, so wie ich das verstanden habe, Standard für alle neuen Schulen, die in Düsseldorf in Zukunft gebaut werden sollen, gebaut werden. Es ist nämlich so ein im Clusterstil angelegt. Das heißt, man hat mehrere Trakte, die um eine zentrale Mitte, so heißt es tatsächlich auch im Wenders, angeordnet sind, wie so Windmühlen. Und diese Trakte sind dann auch nochmal in Clusterform. Das heißt, es sind Klassenzimmer um ein multifunktionale Area herum geordnet. Das können verschiedene, diese Area können verschiedene Sachen sein. Da habe ich zum Beispiel einen Wintergarten gesehen, wo dann auch neue Pflanzen für Anschauungsmaterial direkt für den Unterricht wachsen sollen. Die Schüler können sich dort aber auch einfach aufhalten, können dort lernen. Und man merkt, es ist alles so ein bisschen offener. Es ist nicht nur Klassenzimmer an Klassenzimmer an Klassenzimmer in einem Flur, sondern es ist alles, die kommen auch viel mehr jetzt untereinander in Kontakt, habe ich das Gefühl. Mhm. Und das ist auch so, das geht dann auch noch weiter. Es gibt auch so offene Fachräume. Da kann dann auf einer Seite Physik bei den Siebtklässlern unterrichtet werden und auf der anderen Seite aber Biologie oder ähnliches. Also es ist nicht nur, dass es diese rein strikten Fachbereiche gibt. Und das soll auch im Schulbetrieb dann übergreifende Kooperationen machen. Die haben mir das zum Beispiel erklärt, die haben einen super schönen Schulgarten, wo das Gemüse für die Schulküche wächst, die die Schüler dann auch als in der Lernküche quasi kochen sollen und dann in der Mensa verspeisen. Es werden aber auch die Bodenproben aus dem Garten im Chemieunterricht untersucht werden können. Dann gibt es eine, ich nenne es mal Muschel-AG, der Fachbegriff ist Malakologie. Das ist ein Lehrer, der dort an der Schule, der das sehr vorantreibt und das ist ein Herzensprojekt von dem ist. Und da zum Beispiel, der hat eine schöne Muschelsammlung für einen Kunstunterricht, das mal nachzumalen. Oder?
Verstehe. Also fächerübergreifend ist es auch ein bisschen klassenübergreifend. Also ich bin ja ein altes Montessori-Kind und sofort gehen bei mir alle Britzels in den Fingerspitzen, weil ich so denke, das, also wie schön, das war bei uns auch so. Da sind ja alle 4 Schuljahre in einer Klasse. Also da geht es ja ein bisschen um dieses, ne, es gibt keine, alle können alles.
Ah ja.
Die Großen helfen den Kleinen, aber die Kleinen auch den Großen. Und wenn ich lieber Deutsch mache als Mathe, dann mache ich später einen Podcast mit der Rheinischen Post. Also ist das auch ein bisschen diese Art von Lernen? Also das ist jetzt ja kein designiertes Montessori- oder Waldorf-Konzept oder so, aber wird damit auch so ein bisschen diese Struktur aufgebrochen im Lernalltag?
Total. Also aus meinen Gesprächen, die ich dann mit den Schülerinnen und Schülern dort vor Ort geführt habe, haben auch viele gesagt, dass die sich eben wünschen, eine Schulfamilie, eine Schulgemeinschaft wirklich zu haben. Und das wurde auch so dort umgesetzt. Mhm. Also man merkt, dass da ein Geist des Zusammenhalts, glaube ich, weht, was bestimmt auch mit dieser Leidenszeit zu tun hatte, die wir jetzt natürlich haben. Weil
bis jetzt wie immer mit Schlaraffenland-ähnlichen Dingen, und so hört es sich ein bisschen an, muss man sich erstmal durch eine Wand fressen, also im Schlaraffenland ist es ja, glaube ich, Grießbrei, ne?
Ich glaube schon, ja.
Und da jetzt halt Beton und Bauschutt. Also wie war die Lernsituation vorher?
Also die konnten quasi jeden Tag zusehen, wie ihre neue Schule wächst. So, die waren in einer Containeranlage, in einer Modulanlage, wie es ja im Amtsdeutsch heißt, untergebracht, die aber wirklich relativ modern war, muss ich sagen. Und die war direkt neben der Baustelle. Das heißt, die Schüler konnten wirklich immer sehen, wie teilweise die alten Gebäude der Adolf-Reichwein-Hauptschule abgetragen wurden und dann ihre neue Schule Stück für Stück entstand. Und das war auch teilweise anstrengend. Das haben ja auch vor allen Dingen diejenigen gesagt, die aus diesem Gründungsjahrgang jetzt Abitur machen, dass das natürlich nicht immer schön war, neben der Baustelle oder in der Baustelle dann zur Schule zu gehen.
Das frage ich mich, warum die Schule dann schon gegründet wurde. Also warum sagt man nicht, man baut erstmal und dann jetzt mit Eröffnung werden die ersten SchülerInnen eingeschult. Also hatte das irgendwelche besonderen Gründe oder einfach, weil Schulplatz her muss?
Sowohl als auch, aber ich meine, du kannst ja auch nicht eine Schule mit, ich sag mal jetzt 900 Schülerinnen und Schülern einfach zum Schuljahr in den Start bringen und gründen. Da müssen ja auch, das muss sich ja sukzessive ausbauen.
Ich verstehe, die sind quasi in ihre Schule reingewachsen.
Genau, die 5. Klasse ist jetzt die Abiturklasse und dann kommen dann nach und nach mehr Stufen. Und die haben auch gesagt, das ist ja total spannend, wie sich ihre Schule zusehend mit Leben gefüllt hat.
Ja.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, stelle ich mir auch krass vor. Wie viele SchülerInnen sind da?
Es sind, glaube ich, um die 870 Schüler, wenn jetzt mein letzter Stand richtig ist. Ja, genau.
Cool. Das, seit 60 Jahren ist es das Erste, dass wenn du jetzt erzählst, was da alles hintersteckt, kann man sich auch vorstellen, warum. Weil es einfach sehr aufwendig ist und auch für die Beteiligten einfach nicht jetzt so super easy peasy lemon squeezy. Aber wird es das Letzte sein, was neu gebaut wird? Also du hast ja gerade schon angesprochen, dass relativ viel Geld in so eine Schuloffensive gesteckt wird. Also da wird bestimmt viel restauriert, renoviert, aber wird auch neu gegründet?
Ganz bestimmt. Konkrete Pläne kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Aber es wird vor allen Dingen, es gibt ja mehrere Diskussionen gerade, was passiert mit dem Luisen-Gymnasium, das Theodor-Fliedner-Gymnasium etc.
Meine Altschule.
Also es sind da durchaus so ein paar es ist ein paar Entwicklungen in der Schullandschaft im Gange.
Und zwar stelle ich mir vor, dass so diese ja, Schuloffensive. Du hast schon gesagt, es muss mehr Platz her, weil es immer mehr Leute gibt, die lernen wollen und lernen sollen. Aber die Art und Weise, wie unterrichtet werden kann, hat sich ja auch einfach sehr, sehr stark verändert, vor allem in den letzten 10 Jahren. Also wenn ich an meine Schulzeit denke, zum Beispiel Computer, Handys, also ich bin, ne, ich habe jetzt nicht vor 40 Jahren Abi gemacht, aber vor 20 fast so, da war das alles noch ein bisschen schlichter und auch, klar, auch die Menschen vielleicht, die unterrichtet haben, waren eher auch noch ein bisschen oldschooliger. Heißt das, dass das jetzt sofort mit drin ist? Also wahrscheinlich ist da in jedem Klassenzimmer irgendwie eh ein Beamer und ein Internet und WLAN. Also das ist gar keine Frage, ne?
Das ist heutzutage, das musst du, glaube ich, so umsetzen. Was dazu kommt, jedes Klassenzimmer hat auch ein Aquarium. Mhm. Nochmal dazu.
Also
war auch ein Wunsch der Schüler. Also genau, es ist zwar digital, es ist alles auf höchstem Stand, aber die Schüler wollen, glaube ich, auch noch so ein bisschen praktisches Anschauungsmaterial.
Ja, ich verstehe. Und neben der Digitalisierung ist ja auch die Nachhaltigkeit ein großes Thema. Und das ist natürlich bei so einem Neubau auch, das kann man sofort mit reinnehmen. Ne? Da muss nichts umgerüstet werden, sondern kann von Anfang an zum Beispiel das Dach begrünt werden.
Genau, es ist eine extensive Dachbegrünung. Es hat auch eine PV-Anlage auf dem Dach.
Was heißt das?
Also Photovoltaikanlage. Mhm. Und es ist auch an das Fernwärmenetz angeschlossen. Mhm. Also man hat da schon von vornherein große Nachhaltigkeitsprinzipien an den Tag gelegt.
Ja. Wie sieht's da aus so mit künstlerischen Sachen? Also haben die auch eine große Aula, wo man irgendwie ein Konzert veranstalten kann? Gibt's Tanzräume? Gibt's ein Ballettstudio? Können die da in Leverkusen ein bisschen Konkurrenz machen?
Vielleicht, wenn die Dreifachsporthalle fertig ist. Mhm. Die ist nämlich tatsächlich das Ding, was noch nicht fertig
ist. Gibt's ein Schwimmbad?
Nein.
Meine persönliche Hölle an meiner alten Schule war dieses Schulschwimmen. Also das war ja wirklich, das finde ich gut, dass es kein Schwimmbad gibt.
Das sieht
eine Eisbahn?
Na, auch nicht. Aber das Dieter Fort hat, glaube ich, auch noch ein Schwimmbad, wenn ich mich richtig erinnere.
Schrecklich.
Das gibt's jetzt alles nicht. Dafür ist der Platz auch, muss man sagen, damit ein Oma-Bilk auch wirklich nicht groß. Mhm. Das ja alle absolute Herzstück ist, aber wenn du reinkommst, gehst du direkt auf so eine große Freitreppe zu.
Eine Showtreppe?
Ja, so ein bisschen.
So runter.
Quasi.
Also da würde ich ja jeden Tag einen großen Auftritt hinlegen.
Genau. Da können dann die Schüler und Schülerinnen aber auch sitzen und können einen Film gucken oder Vortrag anhören, glaube ich. Aber vor allen Dingen sollen die sich da begegnen. Also quasi, da gehst du rein und hast erstmal diese riesige Treppe. Und dann auch in den oberen, ich nenne es jetzt mal Galerien, aber in den oberen Etagen sind tatsächlich auch Ausstellungsflächen für Kunst gedacht. Mhm. Es gibt eine Calisthenics-Anlage auf dem auf dem Gelände. Also es ist schon alles sehr cool und so, wie ich mir vielleicht auch hätte wünschen würden für meine Schule.
Damals. Oder? Ich denke auch gerade, dann wäre ich vielleicht auch immer hingegangen. Jetzt eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, einfach so, warum denn Wim Wenders? Also klar, wenn du jetzt beschreibst, dass da viel irgendwie mit Kunst aufzut, aber gibt's einen Filmschwerpunkt? War der jetzt einfach mal dran? War irgendwie, wollte Marius Müller-Westernhagen nicht? Also warum Wim Wenders Gymnasium?
Ja, das hat die Schulgemeinschaft damals ausdrücklich als Wunsch beschlossen. Eben wie du sagst, weil sie einen künstlerischen und technischen Schwerpunkt hat. Sie besitzen auch Kooperationen mit dem Tanzhaus etc. Und was ja auch aber interessant an der Sache ist, Wim Wenders lebt ja noch. Und normalerweise wird ja eigentlich eine Schule eher nach einem Menschen benannt, der verstorben ist, um sein Lebenswerk zu würdigen. Das war aber, glaube ich, auch einer der Gründe, warum man diesmal wollte, dass man eine Person mit Strahlkraft aus der Gegenwart, weil es ist ein weltbekannter Regisseur, für die Schule als Namenspatron gewinnen kann, damit die Schüler vielleicht auch noch einen direkteren Bezug haben. Mhm. Das hat der Wim Wenders nämlich auch selber gesagt. Er ist zwar im Schlossgymnasium in Benrath zuerst zur Schule gegangen. Danach war er auch im Ruhrgebiet auf einem Freier vom Stein. Wer ist Freier vom Stein? Mhm. Oder kann man vielleicht noch weiterführen auf anderen Namen? Görres, Comenius-Gymnasium. Mhm. Also ich glaube, da soll für die Identifikation spielt der Name dann doch vielleicht eine stärkere Rolle und sollte dann noch hier zum Tragen.
Hat der auch ein bisschen mitgemischt in der Gestaltung? Also hat der gesagt, so wenn, aber dann hier mit Leinwand und so? Also
nein, gar nicht.
Ich reite jetzt auf diesem Filmthema rum, aber hat der sich irgendwie auch eingebracht?
Nein.
Und wird der immer mal vorbeikommen?
Ja, das hat er angekündigt. Das war jetzt auch schon einer seiner mehrfachen Besuche da. Also der war auch schon bei der Baustelle da. Und jetzt natürlich bei der offiziellen Einweihung. Hat auch versprochen, dass er da noch weiter vorbeischauen möchte. Ich meine, er ist ja auch gebürtiger Düsseldorfer.
Ja, die Schülerinnen und Schüler, die da ab jetzt in diesem Gebäude zur Schule gehen, haben nicht nur eine Schautreppe und verschiedene Fitnessangebote, sondern bekommen auch immer noch Besuch von ihrem prominenten Schulnamensgeber. Besser kann es ja eigentlich kaum sein. Ja, hört sich wirklich an wie eine Schule, auf die ich auch gerne gegangen wäre. Da denke ich jetzt noch ein bisschen drüber nach. Ich danke dir für dieses erhellende Gespräch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Und jetzt noch ein bisschen mehr zum Sponsor dieser Folge, der Targobank. Die Targobank ist nämlich mit ihrer Hauptverwaltung in Düsseldorf auf der Kasernenstraße zu Hause. Deshalb engagiert sich die Targobank in der Stadt und das an ziemlich vielen Stellen. Bestimmt habt ihr von den Fortuna für alle Spielen gehört, zu denen es kostenlose Tickets für 4 Heimspiele der Fortuna gibt. Das geht dank der Targobank als Hauptsponsor, um den Fußball denen zurückzugeben, denen er gehört, den Fans. Aber nicht nur das. Zu jedem der Fortuna für alle Spieltage unterstützt die Targobank zusätzlich eine andere gute Sache. Zum Beispiel werden die Spiele ab jetzt auch für Gehörlose angesagt. Oder die Altstadtarmenküche, die täglich warmes Essen und soziale Hilfe bietet, die Unterstützung für eine neue Küche bekam. Und ganz, ganz viel mehr. Damit Fortuna für alle nicht beim Profisport aufhört, sondern wirklich alle profitieren. Das macht die Targobank zu engagierten Düsseldorfern. Vor allem aber macht es sie zu Möglichmachern.
Der nächste Sommer kommt bestimmt und mit ihm die Zeit der Open-Air-Konzerte. Im richtig großen Stil gab es die hier in der Stadt bislang nicht. Der Wunsch, den Messeparkplatz temporär zur Music-Venue umzugestalten, stieß bislang auf nicht allzu begeistertes Feedback. Zu viele Sachen, die dem im Wege stünden, nicht zuletzt Umweltschutz und Logistik betreffend. Jetzt aber gibt es einen neuen Fahrplan und wenn nichts mehr dazwischen kommt, halten auch hier bald Weltstars unter freiem Himmel Hof. Die Einzelheiten kennt Uwe Jens Runau. Lieber Uwe Jens,
ja.
Es regnet draußen, es ist kalt und nass und grau, deswegen träumen wir uns heute in den Sommer,
ja.
Wenn stattfindet, worüber wir sprechen, Open-Air-Konzerte. Und das ist ja kein ganz so leichtes Thema hier in der Stadt, es gibt gar nicht so viele Flächen, wo was passieren könnte, ne?
Ja, ganz, ganz selten. Also so kannst du vielleicht mal irgendwie bei einem kleinen Gartenfest mal Musik machen oder im Südpark mal vielleicht Sondergenehmigung, aber da kannst du auch schon Ärger bekommen wegen Lärmbelästigung. Ne?
Ja, verstehe. Es gibt eine Fläche an der Messe, die kennen wir alle aus verschiedenen Zusammenhängen. Also ich zum Beispiel hauptsächlich vom Flohmarkt Mainz und vom Parkplatz fürs Schwimmbad. Mhm. Aber natürlich auch, wenn Messe ist, kann man da parken. Und da sollen Konzerte stattfinden. Was ist so ein bisschen die Story dahinter? Weil das geht ja schon eine ganze Weile, ne?
Ja, also wenn man ganz weit zurückgeht, ist es ein alter Traum sozusagen, in Anführungsstrichen. Ich weiß gar nicht, wann das genau war, vielleicht 15 Jahre her oder so, da hatte man schon mal die Idee, da vielleicht ein Open-Air-Konzert machen zu können. Und zwar AC/DC sollte da auftreten. Und
leben die noch?
Die leben noch und die sind auch sehr erfolgreich. Konzert vor 80.000 Menschen. Und das ist damals.
Wie viele gehen ins Stadion?
Das kommt drauf an, wie es genutzt wird. Mhm. Wir werden jetzt nächstes Jahr mal die Maximalauslastung erleben bei Ed Sheeran. Das, der spielt ja auch eine lustige Rolle in der Diskussion.
Ed Sheeran dreht und wendet sich mit Ed Sheeran. Genau, Ed Sheeran.
So, und der macht ja nächstes Jahr 3 Konzerte, aber der hat Center Stage. Das heißt, in der Mitte, also da, wo der Fußballanstoßkreis ist sozusagen, steht dann seine Bühne. Er kann von allen Seiten gesehen werden. Das heißt, dass man aber eine Nord- bzw. Südseite dazu bekommt, wo Zuschauer stehen und dadurch hat man die Maximalauslastung von 65.000 Besuchern. Also das ist, was du maximal da reinbekommst. Okay. Jetzt ist Center Stage selten. Meistens hast du ja eher so an einer Seite.
Oder so laufstegmäßig.
Das ja auch noch, aber vor allem fällt eine Seite weg. Hinten die eine ganze Kurve im Stadion, die kannst du gar nicht verkaufen, die Plätze. So, dann hast du auf einmal direkt 10.000, 15.000 weniger, je nach Sicherheitskonzept oder so. Also sagen wir mal grob 50.000. Das dann. So, und oder knapp 50.000. Das heißt, du kannst schon, wenn du so eine Frontstage hast, dann kannst du schon trotzdem dann da 30.000 Leute mehr beglücken. Und das ist natürlich sehr, sehr attraktiv. Düsseldorf hat ja mit der Arena oft auch mal schon das Nachsehen gehabt, weil du auf Schalke 10.000 Leute mehr unterbringen kannst. So, und ganz kurz mal zurück zu diesem ersten Konzert, was da stattfinden sollte. Das ist geplatzt
Es wäre vermutlich auch an Protesten hier geplatzt, so wie das dann später passiert ist. Aber es ist auch daran geplatzt, weil die amerikanische Gewerkschaft Kritik daran hatte, dass der Aufbau der Bühne für AC/DC von Arbeitern gemacht worden wäre, die dem Fluglärm ausgesetzt wären. Also man lacht sich ein bisschen kaputt. Also da findet ein Hardcore-Rock-Konzert von AC/DC statt, aber die Arbeiter halten den Fluglärm nicht aus. Also das fand ich auch sehr, sehr lustig, als ich das gehört habe. Jedenfalls hat es dieses Konzert nie gegeben. Aber NRW mit diesen 18 Millionen Menschen, dann hast du auch noch Benelux-Raum und so. Und Düsseldorf auch noch so verkehrsgünstig super gelegen.
Und vor allem der Parkplatz da, ne? Oder ja, die, diese Fläche
Parkplatz,
mit direkt Autobahn. Und
du hast super Anschluss, du hast ÖPNV in der Nähe. Das ist vor allem nicht da, ja, wo das Schwimmbad ist. Da sind zwar auch Menschen vielleicht betroffen auf der anderen Seite der Autobahn und so, aber es ist ja nicht da, wo das Schwimmbad ist, sondern so ein bisschen weiter weg und um die Kurve Richtung Rhein, sage ich jetzt mal. Also kannst du das da hin, und es gab auch immer wieder Anfragen dafür und gibt's auch immer wieder, weil das toll wäre, in so einem Bundesland mit dieser hohen Verdichtung so Open-Air-Konzerte anbieten zu können, und es gab keine Fläche.
Und genau, also AC/DC ist schon ein bisschen länger her, und dann kam Ed Sheeran und hat gesagt, hey, ich packe hier meine Gitarre aus auf diesem Open Air.
Das war 2018, genau. Und nur mit Gitarre geht ja auch, denkt man. Ne? Und das war ja so eine Idee, Thomas Geisel, damals Oberbürgermeister, damals auch noch SPD, wollte das gerne machen. Michael Brill, gerade angefangen hier als Chef von D-Live, international super vernetzt, sah das natürlich auch als Chance und wollte das hier entwickeln. Das ist auch sein Auftrag, mehr Events nach Düsseldorf zu holen. Und das gelingt D-Live ja auch. Und die organisieren das sehr gut. Und dann hat man damals gedacht, wir machen noch so ein Genehmigungsverfahren. Das dauert ein bisschen, aber mit einer Ausnahmegenehmigung versuchen wir jetzt mal im Sommer 2018 Ed Sheeran das zu ermöglichen, in Düsseldorf vor 80.000 Leuten aufzutreten. Das hat einen riesen Hickhack gegeben. Und das Ende vom Lied war, dass das Konzert dann auf Schalke stattgefunden hat, Düsseldorf auch einen schönen Gruß von der Bühne bekommen hat, ne, weil das bei uns nicht ging. Und der Beschluss war, wir müssen ein ordentliches Genehmigungsverfahren machen. Und das ist passiert jetzt in den letzten Jahren. Und schwupps, nach 6 Jahren ist es schon soweit. Und es sind ganz viele Gutachten erstellt worden über Lärm, über Verkehr und was weiß ich nicht was. Und jetzt gibt es eben die rechtliche Möglichkeit, also wir wollen eine richtige Baugenehmigung dafür machen, also einen B-Plan sozusagen für dieses Gebiet, wie das eben genutzt werden kann und unter welchen Voraussetzungen, was Naturschutz angeht, was den Verkehr angeht. Also es wurden alle knapp 20 Leute beteiligt und Gruppen. Wie könnte man das da abwickeln? Das liegt jetzt alles auf dem Tisch und der Stadtrat soll das im neuen Jahr beschließen. Und die erste Anhörung gibt's aber jetzt Anfang Dezember, nächste Woche in der Bezirksvertretung Nord sozusagen, BV5.
Also ich frage mich halt, das hat jetzt 6 Jahre gedauert, also wenn wir jetzt ab Ed Sheeran rechnen, es hat sich ja aber an dem Ort nichts verändert. Also da stehen genauso viele Bäume, da fliegen genauso viele Vögel, da leben genauso viele Menschen. Also und ich finde sowieso, als ich das Stück dazu gelesen habe, ich finde das ja sowieso immer so, ja, nicht absurd ist ein falsches Wort, aber dass so ein Konzert, was ja eigentlich ist Leichtigkeit und einfach, ne, also es fließt und float und die Musik sprüht durch die Gegend und da ist ja so viel Papierkram dahinter und so viele Paragraphen und Abschnitt A, Punkt 0,4 muss halt auch erfüllt sein und so. Also was hat sich da jetzt verändert oder was kann verändert werden, dass es jetzt irgendwie das durch dieses Administrative durchgeht oder durchgehen könnte?
Also letztlich ist es ja nicht falsch, dass man das so gründlich macht, weil die Sache fällt schon anders aus als früher. Man hätte damals bei dem ersten Konzert direkt 100 Bäume gefällt. Jetzt sind das noch 59, 7 werden versetzt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, also muss ich mich nochmal korrigieren, sonst aber so ungefähr. Es ist jedenfalls viel, viel weniger bei den Bäumen. Es werden auch dann 120 Bäume neu gepflanzt und dann wird woanders noch so ein Blühstreifen angelegt. Also es passiert weniger Eingriff. Du hast trotzdem diese Nutzbarkeit mit den 80.000. Es ist auch mehr abgeklopft. Wie kann man das zukünftig da durchführen? Also es soll, wenn gleichzeitig was in der Arena ist, findet es nicht statt. Wenn gleichzeitig eine Messe ist, findet es nicht statt. Auch unterhalb der Woche muss ganz genau geprüft werden, wenn wir hier viel Berufsverkehr und so weiter haben, schafft die Rheinbahn den Transport. Es gibt keine Selbstverständlichkeit sozusagen, aber was jetzt klar ist, was muss alles immer geprüft werden? Es gibt auch ein Artenschutzmonitoring über 5 Jahre. Gibt es da also irgendwelche negativen Auswirkungen? Das muss alles überwacht und überprüft werden. Und es dürfen auch eben nur maximal 6 Konzerte sein. Das wird alles in so einem städtebaulichen Vertrag geklärt mit der Stadttochter Die Live, die ja eine GmbH ist. Die wird, was das angeht, genauso behandelt wie ein anderer Investor und muss sich dann also auf Vereinbarungen einlassen und das muss erfüllt werden.
Ja, ich verstehe. Weil das ist nämlich, finde ich, am Ende ja auch so ein bisschen, klar, das hört sich irgendwie alles an, aber wenn du das jetzt auch so runterbrichst, genau, es finden nur so und so viele Konzerte über, also da ist ja dann nicht jede Woche irgendwie.
Ja, und auch nicht an zwei Wochenenden hintereinander, ja. Soll es auch nicht sein. Es gibt schon viele Einschränkungen auch. Du kannst nicht wie wild da irgendwie was hinplanen.
Ja.
Das geht nicht und das finde ich am Ende auch richtig. Auf der anderen Seite ist das eine Spezialisierung von Düsseldorf. Düsseldorf war schon immer gut in Großveranstaltungen. Mhm. Das ist aber in den letzten Jahren immer professioneller umgesetzt worden. Eigentlich seit der Tour de France hat man ganz, ganz viel Wissen angehäuft. Auch jetzt die Euro 24 war ja schon ein Meisterstück, muss man sagen. Ja, mit den drei Fanzonen in der Stadt und das ist rundum positiv zu beurteilen, muss man ehrlich sein. Mhm. Das war toll. Man kann immer an vielen meckern, aber das haben sie gut hingekriegt sozusagen. Und diese Expertise, die soll da natürlich auch wieder umgesetzt sein. Also der Sicherheitschef beispielsweise, der die ganze Euro hier gut gemacht hat und so, der ist auch da der Chef und guckt dann, ob das alles klappt und so. War ja hier früher bei der Feuerwehr. Mhm. Der ist dann Spezialist. So, und davon haben wir jetzt mehrere für unterschiedliche Sparten und die müssen das sicher machen. Also das Schlimmste wäre doch, wenn wir ein Konzert mit 80.000 hätten und es geht was schief.
Ja.
Oder wenn was schief geht, dass es nicht gut betreut wird. Ja.
So. Ja. Und jetzt nur noch mal zu meinem Verständnis, das ist ja die Fläche, bleibt ja die Fläche. Das wird dann einfach immer ab- und aufgebaut, richtig? Ja,
richtig.
Also wo kommt das ganze Zeugs her? Also wo kommt dann so ein Pop-Up-Stadion quasi für 80.000 Leute? Also
erstmal war das ja schon eine versiegelte Fläche, muss man sagen. Es sind diese Rasen, Betonsteine da und es sind damals ja schon als Ausgleich für die Versiegelung 900 Bäume gepflanzt worden. Die sind ja da neu hingekommen. Mhm. Zusätzlich, also da gab es natürlich schon Grün, aber rund 900 mussten da sein. Jetzt kommen ein paar weg, dafür wieder neue mehr, plus Ausgleichspflanzungen direkt angrenzend in der Nähe. Das muss sein. Und dann war klar auch, man will da entsprechende Stromversorgung, Abwasserversorgung und so weiter. Und das wird auch alles gemacht. Und der Vorteil ist natürlich, jetzt wenn du die Anlieferung meinst für so ein Großkonzert, du hast da sofort eine Autobahnabfahrt.
Mhm.
Du kannst denen vorschreiben, wie sie das Gelände anfahren müssen.
Ja, aber das frage ich mich, also wenn dann Ed Sheeran kommt, der baut dann da seine eigene Bühne auf oder gibt es dann quasi auch noch in irgendeinem überdimensionierten Riesenlager quasi diese
Open-Air? Nein, das bringen die mit.
Mhm.
Das bringen die selber mit. Das bringen die alles selber mit. Da gibt es ja Fachfirmen, auch beispielsweise jetzt bei die Bühne, die auf dem Burgplatz stand zur Euro. Mhm. Das war eine Bühne, die wurde dann eingekauft bei einem Dienstleister, also gemietet für die Zeit. Und normalerweise wäre das ein Dienstleister aus Hilden gewesen und den hätte man am liebsten auch genommen, weil die Euro ja sehr nachhaltig sein sollte. Aber die haben halt nur eine große Bühne gehabt, wo oben die Bühne so ein bisschen rundes Dach hatte. Und die wollten aber immer nur eckige Bühnen, weil damit das aussieht wie ein Tor, die UEFA. Deswegen musste diese Bühne aus Hamburg rangekarrt werden, was man normalerweise natürlich nicht so gerne macht, aber musste dann in dem Fall aus fußballästhetischen Gründen so sein. Aber das ist eigentlich immer das Geschäft von Fachfirmen, die das dann verleihen.
Ja, verstehe. Ich denke gerade, Ed Sheeran und ich haben nicht nur beide rote Haare, sondern wir haben auch noch eins gemeinsam, wenn wir irgendwo spielen, bringen wir selber unser Equipment.
Ja, das ist auch richtig. Ja, ist auch gut.
Sehr schön.
Also es wird alles mitgebracht.
Mhm, verstehe. Also das heißt, die Stadt stellt die Fläche und kümmert
genau,
sich um
die
alles.
Die vermietet das, genau.
Ja, jetzt verstehe.
Und hat dann die Anforderungen der Durchführung und dann kommen auch Security-Firmen, die eingekauft werden. Natürlich kann die Live das auch immer in Partnerschaft mit denen da machen, aber die Live selber hat ja keine Security-Kräfte beispielsweise. Ne?
Und jetzt frage ich mich, genau, es dürfen jetzt dann bis zu 6 Groß-Open-Air-Veranstaltungen da stattfinden. Jetzt haben wir aber, das hast du ja auch schon gesagt, es gibt auf Schalke Gelsenkirchen, es gibt Arena Oberhausen, es gibt in Köln Lanxess Arena, also wer soll denn dann jetzt noch nach Düsseldorf kommen, wenn das ja noch gar nicht so etabliert, also es ist ja wahrscheinlich noch nicht in den Tourplänen so drin, weil es bislang immer nicht in dieser Größenordnung hier stattfinden konnte und vor allem nicht Open Air, ne? Also es sind ja dann schon 20.000 mehr als sonst ins Stadion passen, also gibt's genug Weltstars, gibt's genug Großveranstaltungen, die dann sagen, okay, dann gehen wir, also kommt Taylor Swift dann hier hin und nicht nochmal auf Schalke.
Also der Brill hatte das auch gesagt, das war meine Überschrift bei uns, Taylor Swift würde da spielen. Und das ist schon so, 80.000, die zentrale Lage ist halt wirklich gut. Aber es ist nach diesem Flop damals vor 6 Jahren auch so, dass die Branche jetzt erstmal sehen will, das Ding wird wirklich genehmigt. So, und das muss ja zum Jahresanfang dann geschehen. Und dann kann es sein, dass wir im nächsten Sommer da das erste Konzert haben.
Okay.
Und es gibt halt in Nordrhein-Westfalen keine Fläche, Open Air für 80.000 Menschen. Die gibt es halt nicht.
Ja, verstehe.
So, und das ist dann, das nennt man ja immer USP, also das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Und da wird mit Sicherheit, werden da ein paar Konzerte stattfinden.
Ja, wen wünschst du dir hierhin?
Ach Gott, ich renne ja selten zu sowas hin, muss ich sagen. Aber auch AC/DC hätte ich mir auch angeguckt, die finde ich lustig, ne? Also, oder Coldplay jetzt live, jetzt war ich nicht bei diesen anderen Konzerten da, habe ich aber schon mal in der Arena gesehen, war ein super, super Konzert. Lady Gaga, fände ich auch gut.
Ja, ne?
Ja, die war ja auch hier und hatte hier das erste Konzert ihrer Tour. Sowas stelle ich mir schon toll vor.
Open Air. Vor allem gerade hält mich über die Tage die überhaupt die Idee, dass irgendwann wieder Sommer wird und wir Open Air draußen.
Aber wie wäre es denn, wenn du da irgendwie so mit deinen Freunden als Vorband auftrittst?
Ich würde mich da jetzt dann mal bei D-Live melden.
Mach das doch mal. Ja, oder bei dem Konzertveranstalter dann.
Ja.
Na, dann schauen wir mal.
Sehen wir uns an der Messe. Ja. Vielen Dank für das schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss. Tschüss.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich schon richtig auf die Weihnachtszeit. Voll eintauchen in diese Stimmung kann man ja nicht nur bei Plätzchen und Punsch, sondern vor allem auch bei besonderen Erlebnissen. Genau dafür gibt es in Düsseldorf bald Gelegenheit. Der Weihnachtszirkus am Staufenplatz ist wieder da. Das Programm dort ist brandneu und ganz anders als im klassischen Zirkus. Der Zirkus ist nämlich perfekt für Familien, aber eben nicht nur die. Im Foyer gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt. Die erwachsenen Besucher werden glücklich bei Glühwein und anderen Leckereien, die Kinder mit dem Karussell. Bei der Vorstellung selbst wartet dann eine neue Show mit 40 internationalen Artisten und den Preisträgern von verschiedenen Zirkusfestivals auf euch. Und das Ganze in Europas größtem Rundkuppelzelt. Außerdem begleitet ein Live-Orchester die Show. Ein Zirkus der Superlative also. Da wird's mir jetzt schon ganz weihnachtlich. Im Moment gibt's übrigens sogar Rabatt. 20% auf alle Vorstellungen um 11 und um 19 Uhr. Dafür benutzt ihr einfach den Code CLOWN20 bei der Buchung. Und für die Weihnachtsmuffel unter euch? Das ist übrigens auch ein klasse Weihnachtsgeschenk. Der Weihnachtszirkus bleibt nämlich bis im Januar am Staufenplatz.
Reibekuchen, Maron, Poffertiers. Eine schöne Sache am jährlichen Weihnachtsmarktbesuch ist sicher auch die Konsistenz des kulinarischen Angebotes. Da weiß man, worauf man sich freuen kann. Aber ein bisschen Abwechslung und frischer Wind sind ja auch was Schönes. Das Angebot auf der Roncalli-Weihnachtspromenade vereint irgendwie beides. Ein Stand mit Meeresfrüchten neben den klassischen Rinderrouladen, Pasta aus dem Parmesanleib und Bratwurst im Brötchen. Gemischte Snacktüte sozusagen. Angelina Burch und ich haben uns durchgetestet. Liebe Angelina, wir haben eine Mission.
Oh ja.
Und das ist Essen. Für sowas bin ich ja sowieso immer zu haben, wie wir alle wissen. Wir haben uns rausgewagt aus der Redaktion. Ich habe dich quasi an die Hand genommen, an die Podcast-Leine. Und wir sind losgezogen zum Josef Beuys Ufer, wo wir jetzt stehen, am Roncalli-Weihnachtszirkus. Zirkuszauber.
An der Weihnachtspromenade.
An der Weihnachtspromenade, in der Weihnachtsbäckerei. Genau, und es ist Mittag. Wir sind hier, wir legen hier ja immer alles offen. Es ist Mittwochmittag, wir haben Hunger. Deswegen werden wir jetzt mal gucken, was es hier gibt, weil ich habe gehört aus verschiedenen Richtungen, von verschiedenen Quellen, dass das kulinarische Angebot hier an diesem Abschnitt, auf diesem Abschnitt des Weihnachtsmarktes tatsächlich ein etwas spezielleres ist.
Ja, genau, einfach wesentlich vielfältiger als dieses klassische Weihnachtsmarktessen. Und genau, man sieht es ja hier auch schon ein bisschen, wenn man sich hier umschaut.
Es ist vor allem noch schön leer, das mag ich gern.
Ja. Genau, die Stände sind ja schon mal ganz anders gestaltet und wir haben es ja gerade auch schon gesehen, die ein oder andere Sache, die man sonst vielleicht nicht so erwartet, gibt es hier auch.
Ja, vor allem, was du ja auch, als wir das letzte Mal darüber sprachen, schon anmoderiert hast, ist, man kann sich ja auch hier richtig hinsetzen, also es gibt Restaurants quasi, genau. Der wilde Hirsch ist uns hier schon ganz am Anfang begegnet.
Genau, und das Bergstübli. Ja.
Das werden wir aussparen, weil wir wollen natürlich uns ein bisschen durchfressen. Es gibt ein paar Einschränkungen. Ich bin ja vegan, deswegen suchen wir jetzt hier auch mal nach diesem Angebot und gucken, was es da gibt. Und du hast eben schon so ein bisschen durchblicken lassen, du hast nicht so Bock auf süß. Also den Dubai-Crepe werden wir vielleicht heute ausfallen lassen.
Genau, aber den kannst du ja sonst auch mal testen.
Den kann ich, wenn es den vegan gibt, kann ich den testen. Was es auf jeden Fall schon mal gibt, ist Esskastanien, Maronen sehe ich hier, das riecht schon fantastisch und zur allergrößten Not kommt da die Sättigungsbeilage her. Wir machen uns jetzt mal auf die Suche, legen los und ich würde sagen, wenn wir was gefunden haben, dann schlagen wir zu, oder?
Das klingt gut.
Okay, das Erste, was uns hier begegnet, ist Roncalli Street Food. Es sieht natürlich wesentlich hübscher aus als manch anderer herkömmlicher Streetfood-Pommeswagen. Kein No Disrespect. Hier gibt's Pasta aus dem Parmesanleib. Also das ist ja jetzt wirklich schon fortgeschrittenen Level auf dem Weihnachtsmarkt, oder?
Definitiv. Und also ich finde auch erstmal, das ist natürlich jetzt schwierig.
Weil ach, guck mal, mit lustigem Spruch. Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Das wolltest du gerade sagen.
Ich habe es in dem Moment auch entdeckt, wo du es gerade gesagt hast und war kurz abgelenkt.
Okay, also witzig ist hier auch noch.
Genau, erstmal ist die Gestaltung hier, finde ich halt auch schon sehr ansprechend. Aber genau, das ist, finde ich, schon mal nochmal ein bisschen was anderes als die Bratwurst oder die Pommes.
Ich meine, es schlägt natürlich auch mit, also Pasta aus dem Parmesanleib mit Trüffel für 16 Euro ist natürlich, also ist eine Mahlzeit, ne?
Ja, ist dann halt die Frage, wie groß die Portionen da so sind. Aber es ist schon nochmal deutlich mehr als so ein 5-Euro-Snack für zwischendurch.
Das stimmt. Dann daneben ist der Fischwagen. Da gibt es Gambas und Fischsuppe und Tapas-Teller, also und Grünkohl-Kartoffelsuppe.
Ja, okay. Die kommen aus Portugal.
Ah.
Und haben da so mal auch ganz andere Sachen mit im Gepäck.
Ja, es ist wirklich, also das ist echt, echt krass. Und daneben ist ein Wagen, den kenne ich schon vom Gourmet-Festival, Maison Touareg. Da gibt es Fladenbrote mit verschiedenen Füllungen und das ist tatsächlich in vegan erhältlich. Da werde ich meine ersten Fänge reinhauen. Hast du hier jetzt gerade schon was entdeckt?
Ich glaube, ich würde mich erstmal noch umschauen, bevor man sich jetzt hier auf eins festlegt.
Da hast du recht. Das ist ja auch schwierig. Ne? Das Ding ist, es ist nicht nur eine Kostenfrage, es ist auch eine Kapazitätenfrage. Also ich bin ja schon beruflicher Natur gewöhnt, dass ich probiere und esse. Ich habe da meine Wege und Mittel irgendwie, aber es ist natürlich, wenn es viel Angebot gibt, ne, dann genau, muss man sich auch ein bisschen entscheiden.
Ja, hier auch nochmal was ganz anderes, wo wir jetzt hier gelandet sind. Mhm. Die Rinderrouladenbox mit Rotkohl und Klößen. Mhm. Also auch jetzt nicht so klassisch für Weihnachtsmarkt, würde ich mal sagen.
Aber Classic Weihnachten. Also
ja, genau.
Das ist schon, gehört ja auch zusammen. Da steht auch ganz groß dran neu. Also es scheint auch noch nicht so ein super lange existierendes Ding zu sein.
Ja, also ich würde mal sagen, hier wahrscheinlich auch erstes Mal dabei, wie viele.
Ah, das riecht aber auch gut. Das riecht gut. Das riecht gut. Ich sehe schon, wir machen hier auch einen Querschnitt durch die verschiedenen Küchen. Also Maison Touareg, portugiesische Fischplatte und Rotkohlklöße kann man ja hier auf 20 Metern irgendwie schon. Mhm. Hier haben wir, okay, Süßkartoffelpommes, Classic Currywurst.
Ja.
Oder also mein Magen
Weihnachtsmann, der neben dran auf einem Schlitten sitzt oder was oder auf einer Bankkasse.
Doch, also ich muss sagen, gestalterisch ist das natürlich hier alles ganz, ganz, ganz zauberhaft. Jetzt haben wir natürlich Glühwein, ne? Also klar, Getränke, da sind da hangelt man sich auch an den Classics irgendwie vorbei.
Hier aber Bio-Glühwein. Bio.
Hast du den schon probiert? Nee. Hast du dir schon einen reingeschäppert?
Nee. Tatsächlich nicht. Aber ich habe aber tatsächlich gestern schon hier gehört, der soll wohl richtig gut sein. Und dass die Leute das auch super fanden. Das ist mal ein bisschen mal was anderes. Und so Bio-Glühwein vom Winzer scheint hier auch zu ziehen.
Und da ist jetzt die zweite Frage. Also nicht nur bin ich vegan unterwegs, ich trinke auch wirklich keinen Alkohol. Gibt es da auch
Alternativen? Dass du überhaupt auf den Weihnachtsmarkt normalerweise gehst.
Gibt es da auch Alternativen, alkoholfreie Alternativen?
Ich glaube, dass also Kinderpunsch geht natürlich ja immer. Das
ja, aber ich meine jetzt, es gibt ja auch alkoholfreien Wein. Vielleicht gibt es auch alkoholfreien. Das werden wir jetzt gleich auch mal rausfinden. Jetzt sind wir hier schon einmal rum, ne? Hm,
ja.
Gut, okay. Es ist wirklich sehr leer und sehr schön. Das heißt, wir drehen jetzt wieder um. Wir sind gerade schon an einem anderen Stand noch vorbeigelaufen. Da gibt es auch was zu essen, aber natürlich nicht für uns, außer, jeder mag, was er mag. Hundekuchen gibt es auch. Finde ich irgendwie lustig, dass das hier so auch einen ganzen Stand füllt. Sind die selber gemacht?
Ich glaube schon, aber auch da werde ich der Sache auch mal noch nachgehen.
Ja, da bin ich gespannt, was du erzählst. Die ganzen Stände, wo man Holzspielzeug und Kerzen und Honig und so kaufen kann, lassen wir Weihnachtsschmuck. Ich habe gestern dekoriert bei mir. Es hat mich gepackt. Ich bin nach Hause gekommen und ich war in festlicher Stimmung. Ich habe mich diesmal für Ensembles aus Schleifen und so Pfefferminzstangen entschieden. Und ich habe ja einen Mini-Weihnachtsbaum für meinen Balkon gekauft und den habe ich gestern behangen.
Ich habe es am Montag schon gemacht. Ja, guck.
Und darum, ich sehe gerade, hier gibt es einen Stand mit Weihnachtskugeln. Vielleicht gehe ich da gleich privat nochmal hin.
Also wir sind dann wohl eher die etwas frühe Weihnachtsstimmungssorte.
Wenn man jetzt anfängt, hat man länger was davon. Es ist ja in 3 Wochen alles schon wieder vorbei. Dann, ich fahre auch weg an Weihnachten. Also das heißt, sind schon mal wieder 4 Tage weniger. Ja. Also, ne? Und ich habe ja dieses Jahr, habe ich mir vorgenommen, ich ziehe durch. Hier wird es gemütlich gemacht, bis es nicht mehr geht. So, jetzt sind wir hier einmal, wie gesagt, drüber und jetzt muss sich entschieden werden, Angelina. Also ich sehe für mich die, das mit Gemüse gefüllte Fladenbrot und wahrscheinlich Süßkartoffelpommes als Option. Mhm. Da kannst du gerne was von abhaben, ist ja klar.
Mhm. Ich weiß nicht. Nachdem es hier eben so gut gerochen hat und wir jetzt schon wieder hier sind. Ja, ich bin schon fast wieder bei den Rouladen, aber ich glaube, danach ist auch nicht mehr so viel an Kapazitätsmäßig.
Ich verstehe.
Aber ich bin auch noch offen für noch anderes.
Naja, du könntest noch hier den Parmesanleib dir...
auch noch.
Da dir ein paar Dinger, Spaghetti durchziehen lassen. Oder halt hier Fischsuppe, Trüffelmayo. Das darfst du jetzt entscheiden.
Mhm. Vielleicht wird es auch mal die Pasta.
Komm, wir machen Pasta und Rouladen. Da haben wir einen guten Durchschnitt.
Pasta und Rouladen? Also, wenn du das beides nicht mit isst, weiß ich nicht, wie das funktionieren soll.
Hier, das Früchtehaus gibt es auch noch. Da kann man dann den Nachtisch sich in Form von gebrannte Mandeln. Klar.
Nee, das Früchtehaus ist, glaube ich, da. Weißt du, was es im.
Ach, Marmelade?
Früchte, nee, ich glaube Salami.
Ach so. Okay. Apfelsalami oder was? Ah ja, stimmt. Aber das sieht auch gut aus.
Ja. Aber nicht vegan.
Ja, gut, ich meine, wir schinden hier Zeit, indem wir hier hin und her. Du musst dich entscheiden, meine liebste Angelina. Du musst dich entscheiden.
Ich glaube, es werden die Rouladen.
Okay. Okay, dann holen wir uns das jetzt mal und dann melden wir uns gleich wieder. So, wir waren erfolgreich vor uns auf dem Tisch stehen. Ein veganer Fladenbrot-Wrap von Maison Touareg. Wir haben eine Roulade, eine Rinderroulade und Rotkohl und Klöße on the side, weil das ist nämlich vegan. Und dann haben wir noch Süßkartoffelpommes. Das wurde mir gerade sogar schriftlich bestätigt, dass da keine tierischen Produkte dran und drin sind. Ich würde sagen, wir legen los. Ich mache hier den Wrap. Ich fange mit dem Wrap an. Und du? Auch?
Ja.
Gleich wieder rumgeschaut hier, Kormann. Sehr schön. Also ich liebe das. Das ist Paprika, Tomate, Rucola in einem wunderbaren Fladenbrot eingewickelt. Also da bin ich Fan von.
Sehr lecker und schmeckt sehr frisch.
Mhm, tatsächlich. Und ist auch, glaube ich, mit so im Schnitt 7 Euro wirklich machbar, finde ich. Ist eine große, also wir teilen uns das jetzt hier, ne? Das ist schon was zum Essen. Und das Ganze gibt es auch in süß. Das gibt es auch mit Hähnchen und mit Hackbällchen. Jetzt hier quasi die vegane Variante in ganz Gemüse, ohne Käse. Sonst ist da auch noch Feta drauf. Also das Wetter spielt uns hier nicht in die Karten. Es ist windig und regnerisch und trotzdem ziehen wir jetzt hier durch, weil Essen macht ja glücklich und macht auch den Regen weg. Im besten Falle, zumindest im Herzen. Also das gibt es in 1000 verschiedenen Varianten und wir haben uns für diese vegane hier entschieden. Es schmeckt wirklich sehr gut. Man muss sich wie immer bei gerollten und gewickelten Sachen ein wenig anstrengen, damit man nicht die Hälfte auf dem Weg verliert.
Mhm. Mhm. Aber sonst? Ja. Empfehlung.
Auf jeden Fall. Das Ganze gibt es auch in süß. Und zwar, rate mal mit was? Dubai-Schokolade.
Ja, genau. Natürlich. Aber nur damit oder gibt es noch andere? Was Klassischeres?
Anders. Das habe ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt. Oh, Kichererbsen. Sind da auch drin. Mhm. Voll gut.
Das ist richtig lecker. Mhm. Also ich bin absolut begeistert.
Mhm. Ich auch. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, wieder die Hälfte rumgeschmiert, aber zum Glück sieht man ja hier nicht, wie ich esse. Moving on to the next task. Ja, ich bin hier rapide.
Ich kann aber auch gleich weiter essen.
Ach, kein Stress.
Können auch zum nächsten weiter.
Ja, sollen wir hier mal die Pommes?
Die, wie du eben sagtest, sehr orange sind.
Mhm. Aber knusprig.
Mhm.
frisch frittiert, frittiert in Pflanzenfett, wie ich mir habe schriftlich, wie gesagt, geben lassen. Ja, doch, gut. Solide Süßkartoffelpommes. Das muss man halt mögen, ne? Also, manchen ist ja so eine ganze Portion zu viel, weil die ja schon einen relativ eigenen Geschmack haben, aber schmeckt sehr gut. Nee, also, und das sehe ich jetzt auch nicht so oft auf dem Weihnachtsmarkt sonst, ne?
Nee.
Eher so diese Classic XXL-Pommes, manchmal diese breiten. Aber Süßkartoffeln?
Ich habe das Gefühl, hier ist vielleicht relativ viel, was so eher für so speziellere Geschmäcker und nicht so die breite Masse, sondern hier wirklich eher die, die dann auch mal offen sind, mal was anderes hier zu probieren.
Ja, beziehungsweise eigentlich fast wie beim Gourmet, also eher so, genau, so Streetfood-Markt.
Genau, ja.
Da ist halt die Frage, wie doll weihnachtlich das ist. Ich meine, wir kommen jetzt gleich natürlich zum weihnachtlichsten von allem. Klar, Crepe, wie gesagt, Maronen, Glühwein und so, das ist das eine. Aber jetzt so ein Wrap, also ne, das, ich finde das auch schön, weil das so ein bisschen Vielfalt reinbringt.
Ja, absolut. Und genau, also ich meine, die anderen Sachen sind ja auch unweit her auch. Aber ich glaube, es gibt schon viele, die sich auch mal freuen, wie eben hier auch uns bei den Rouladen erzählt wurde, dass auch schon viele stehen geblieben sind und gesagt haben, oh, das kenne ich ja noch gar nicht, muss ich mal probieren und so. Also ich glaube, das ist, sind dann doch vielleicht einige auch mal offen, mal was anderes auch mal hier zu testen. Beziehungsweise vieles kennt man ja, wie du eben sagtest, schon von so Streetfood-Märkten und Co.
Ah, das schmeckt auch gut. Also Pommes finde ich auch gut. Das ist auch echt eine, also 5,50 kostet diese Portion. Ah, das ist so eine gute Tüte voll. So, und jetzt, naja, zum Highlight fast. Wie gesagt, ich hatte Glück, dass der Rotkohl und die Klöße sind vegan, es sind Kartoffelklöße. Du hast da die Roulade. Ich mach mal hier so ein, ich halbier mir mal hier so ein Kloß, ja? Und ich gehe rein. Also ich gehe rein. Ah. Dafür sind jetzt 18 Euro angefallen. Tatsächlich aber auch, weil wir das getrennt gemacht haben, weil wir quasi zwei Pfandbehältnisse bekommen haben. Und das ist ja eins von den großen Themen, die Nachhaltigkeit. Es gibt nur noch Mehrweg, ne?
Mhm.
Beziehungsweise, naja.
Also halt die Pommes hier in so einer Tüte, aber alles, was jetzt hier so größere Sachen sind, sind dann hier in den Extra-Behältern mit Pfand.
Was ja natürlich auch dann wiederum gar nicht unpraktisch ist, dass es hier diese kleinen Pavillons gibt, in denen wir ja auch gerade sind zum Essen, weil du musst es ja auch wieder zurückbringen. Ne? Also das ist natürlich, bindet dich nochmal anders.
Ja.
An den Ort, wo du isst.
Genau. Ja, und wo du es gerade gesagt hast, hier zum, zum Unterstellen, das ist natürlich gerade für so einen Mittag wie jetzt mit dem Regen und jetzt ja auch doch sehr windigem Wetter schon ein Vorteil, dass man hier jetzt auch mal auch ein Dach über dem Kopf hat.
Ja, obwohl da natürlich, also jetzt mal jammern auf sehr hohem Niveau auch nicht schlecht wäre, wenn es Seitenwände gäbe, ne? Ich sag nur.
Ja.
Also ich bin zufrieden mit unserer Ausbeute.
Absolut.
Sag mal, wie ist, die, fragen, wie ist die Roulade?
Habe ich noch gar nicht probiert. Ich war noch abgelenkt von den Klößen und dem Rotkohl. Ich teste mal. Mhm. Gut. Ich finde es ein bisschen unhandlich zu essen mit einer Gabel.
Ja, vor allem mit diesen Holzgabeln.
Mit diesen Holzgabeln.
Die, sind, die machen einfach nicht so viel Schnitt.
Aber ansonsten lecker. Also auch das, also wie du eben schon angekündigt hast, weihnachtlich geht es ja kaum. Und hier hat man auf jeden Fall, wenn man sich richtig aufs Weihnachtsessen einstimmen will, wird man hier auf jeden Fall fündig.
Finde ich auch. Die Klöße sind auch gut. Der Rotkohl sieht auch relativ selber gemacht aus sogar. Also es ist hier, es passiert hier gerade was, das kannst du natürlich nicht wissen, liebe Angelina, was selten passiert. Ich esse was und sag nicht, es schmeckt mir nicht. Das ist in den letzten Tests, die wir hier gemacht haben, schon mal durchaus anders gewesen. Mhm. Aber da haben wir auch hauptsächlich süße Sachen probiert und ich bleib dabei. Süße Sachen, die Instagrammable aussehen, sind meistens einfach nur süß. Und hier, ich meine, mit so einer Pommes, ich gebe zu, bei dem Fladenbrot war ich ja schon ein bisschen gebiased, weil ich es schon mal gegessen habe, aber trotzdem war es wieder sehr gut. Ja, was wir natürlich jetzt irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes haben links liegen lassen, ist der die Pasta im Parmesanleib. Das sind hier nämlich auch alles schon durchaus Portionen. Also, ne, das ist, wir machen hier gerade ja quasi unsere Mittagspause und das ist auch die Mittagspause.
Ja.
Also, es wird vielleicht noch der ein oder andere, die ein oder andere gebrannte Mandel reinpassen. Aber ansonsten ist das hier nicht so snacky.
Nee, gar nicht. Also, das fand ich nämlich jetzt auch, was hier jetzt die 12 Euro für die Portion mit den Rouladen, Klößen und Rotkohl, finde ich für Weihnachtsmarktessen oder generell so Foodtruck-Essen, wo man ja doch auch schon den ein oder anderen Euro mal mehr bezahlt, schon jetzt gar nicht mal so übertrieben.
Nee, finde ich nämlich auch. Also das kann man, wie gesagt, wie immer, Geld ist Geld. Ne, Sachen kosten, das ist halt, na klar, ist das hier was, was man sich leisten muss und möchte. Und man hat natürlich einen wirklich schönen Ausblick. Und das ist nochmal was anderes. Also jetzt gerade, ich meine, es ist hell, es regnet. Aber wir gucken auf den Rhein. Weihnachtsmarktlicher ist es natürlich in der Stadt, wenn man so umgeben ist, auch von den Hütten und so, ne? Ja,
klar, wobei auch gestern, als ich hier unterwegs war, ganz viele zu mir gesagt haben, dass die Stimmung und die Atmosphäre hier abends mit den Lichtern und dann scheinbar dann auch noch hier Lichtern auf der anderen Seite und auch hier, wenn alles beleuchtet und dunkel ist, dass es dann wirklich hier einer der Top-Spots für den abendlichen Weihnachtsmarkt wäre. Also
könnte hier mein erstes Spin-off, 7 erste Dates auf dem Weihnachtsmarkt, könnte hier stattfinden.
Auf geht's.
Genau. Ja, wie gesagt, das ist halt ein bisschen, ich frage mich, was hat das denn jetzt alles mit Roncalli zu tun, außer dem Namen? Also flaniert hier auch Bernhard Paul einmal am Tag rüber?
Also viele von den historischen Foodtruck, also die quasi als Wagen dafür dienen, kommen aus der Sammlung. Also es sind alles Wagen aus der Sammlung von ihm. Und genau, anscheinend der Stil ist so ein bisschen. Also das haben tatsächlich aber gestern auch Leute zu mir gesagt, dass sie diesen Stil teilweise erkannt hatten und das deswegen auch schnell damit in Verbindung gebracht haben.
Also ich hätte ja gedacht, dass es bis zum Apollo sich durchzieht. Also oder dass es näher ans Apollo gebaut wird, weil das ist natürlich der Anknüpfungspunkt.
Ja.
Ne?
Ja, stimmt schon. Aber so ist es halt dann doch nochmal wesentlich näher jetzt am Weihnachtsmarkt dran.
Ja.
Also an den restlichen. Denn wir haben das Rathaus echt jetzt nicht weit weg.
Ja, ja, hier das auch
Riesenrad ist auch
das Riesenrad, genau. Ja, also ich möchte sagen, wir waren erfolgreich. Ich bin auf jeden Fall satt, angesättigt. Also,
ich kämpfe noch mit einer Roulade.
Das gibt keine Messer, ne?
Nee.
Ja, das müsste man, also wer sich hier eine Roulade kaufen möchte, sollte also vielleicht sein eigenes Besteck mitbringen.
Ja, oder ich habe es übersehen. Aber
ja, aber auch jetzt ganz im Ernst, so ein Holzmesser wäre da jetzt, glaube ich, auch nicht so. Okay, also der gut, okay, aber das muss man ja auch mal sagen. Also wenn man jetzt hier irgendwie, vielleicht tut man gut dran, seinen Schweizer Taschenmesser. Nein, darf man ja nicht, es ist ja Waffenverbotszone.
Ich wollte auch dran sagen.
Dann halt mit den Händen. Aber du machst das sehr, sehr gut und auch durchaus elegant.
Ja,
das kann ich ja jetzt hier beurteilen. Bevor uns jetzt hier auch noch die Pommes um die Ohren fliegen, würde ich sagen, we wrap it up, im wahrsten Sinne des Wortes, wegen Rap. Wir holen uns garantiert
war der
gleich.
Jetzt besser als der Clown-Spruch.
Ich weiß nicht, es färbt ab. Wir holen uns auf jeden Fall noch irgendwas Süßes, das sehe ich kommen. Vielleicht ja auf dem Weg, also für auf der Hand. Vielleicht noch ein Getränk. Ansonsten freue ich mich schon auf den nächsten Ausflug mit dir, Weihnachtsmarktausflug. Ich danke dir sehr für die nette Gesellschaft und deine kulinarische Einschätzung des Weihnachtszaubers. Und der Rhein-Ufer-Promenade.
Immer wieder gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf. Vom Wetterstruxi.
Wir kommen jetzt wieder in eine Wetterphase, in der die Diskrepanz zwischen dem, was die Modelle so als Wetter ausspucken und dem, was es dann tatsächlich geben wird, relativ groß ist. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ja, wir werden es jetzt mal wieder mit einer Inversionswetterlage zu tun haben. Das bedeutet, die Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe liegt ein bisschen höher als die, die unmittelbar darunter liegt. Dadurch findet keine Durchmischung mehr statt und es bildet sich Nebel und Hochnebel. Und gerade in den kommenden Tagen ist es dann immer wieder ein gewisses Wechselspiel zwischen, ist der Wind stark genug, um halt eben tatsächlich diesen Hochnebel aufzulösen, oder bleibt es beim Dauergrau? Der Freitag wird uns aller Voraussicht nach ein bisschen Nebel bringen. Dieser Nebel wird sehr wahrscheinlich bis zum Vormittag anhalten. Und danach bleibt es dann relativ grau bei tief hängenden Wolken, ein bisschen Hochnebel. Eventuell kann mal so kurz die Sonne durchblicken in Richtung dem späten Nachmittag. Temperaturen liegen im Groben bei 1 bis maximal 5 Grad. Und wenn man sich dazu noch das amerikanische Wettermodell anguckt, das berechnet halt einfach Sonne satt und bis maximal 8 Grad. Die wird es aber, wie gesagt, sehr wahrscheinlich nicht geben. Der Samstag wird uns einen Mix aus Sonne und Wolken bringen. Hier haben wir eine ähnliche Konstellation wie auch am Freitag, aber wir werden ein bisschen mehr Wind haben. Und dieser Wind sorgt dafür, dass halt eben die Luftmassen gut durchmischt werden. und sich somit kein Nebel und Hochnebel bilden kann. Deswegen gehe ich im Moment davon aus, dass wir über den Tag verteilt relativ viel Sonne bekommen werden. Gerade zum Nachmittag hin können auch mal tief hängende Wolken unterwegs sein. Das Ganze dann bei 2 bis maximal 7 Grad. Der Sonntag wird wieder ein bisschen weniger Wind haben. Und jetzt kommt halt eben die Geschichte. Was genau oder wann genau reicht der Wind eigentlich aus, um diesen Hochnebel zu vertreiben? Und wann reicht er halt einfach nicht aus? Ich gehe im Moment davon aus, dass wir einen sonnigen Start in den Tag bekommen werden. Und so ab der Mittagszeit, wenn der Wind ein bisschen zurückgeht, wird sich dann wieder Nebel und Hochnebel bilden. Wahrscheinlich sind es eher so tief hängende Wolken, die sich phasenweise dann vor die Sonne schieben. Das ist noch nicht so ganz hundertprozentig sicher. Temperaturen liegen bei 1 bis maximal 7 Grad. Und dann kommen wir noch kurz in die neue Woche. Da werden wir neue Tiefs bekommen, die das Ganze wieder so ein bisschen mehr durchmischen werden. Jetzt kommt halt so dieses Paradoxe, dass es die Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe zurückgeht. Das sollte eigentlich dazu führen, dass es bei uns wärmer wird. Aber aufgrund dessen, dass vorher keine Durchmischung stattfindet, werden sich die Temperaturen bei uns eigentlich kaum ändern. Deswegen werden wir uns dann so zwischen 4 bis maximal 11 Grad bewegen. Das Ganze in Begleitung immer wieder mit ein bisschen Regen. Mal sind auch nur Schauer unterwegs. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr mir eine große Freude machen wollt, dann, mein Gott, abonniert doch diesen Podcast. Überall, wo es ihn zu abonnieren gibt, und bewertet ihn mit Punkten, mit Sternen, mit Daumen, mit was auch immer es da gibt. Und erzählt jemandem davon. Erzählt jemandem vom Rheinpegel-Podcast, der Düsseldorf liebt, oder hey, noch viel, 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 viel besser, der das gefälligst noch lernen soll. Mein Name ist Tosja Kormann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ihr wollt diesem Podcast etwas richtig Gutes tun? Dann schreibt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Danke.